Es ist eine Freude, dass wir ein neues Bibelstudium beginnen können über die zwei Briefe des Petrus. Wir alle wissen und kennen Petrus. Petrus ist vielleicht der meist bekannte Jünger unseres Heilandes. Er, der immer im Mittelpunkt stand, wenn es um irgendetwas ging. Er, der immer das erste Wort ergriff. In der Heiligen Schrift hat er nur zwei kurze Briefe. Und diese zwei kurzen Briefe wollen wir in diesem nächsten Quartal miteinander betrachten und studieren. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist: Wer ist der Autor der Petrusbriefe? Und ich möchte dazu lesen aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, von Vers 19 bis 21. Wir haben das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung in der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wir werden sehen, dass die Petrusbriefe genauso eine prophetische Schrift ist, wie auch die anderen Schriften der Heiligen Schrift. Weil es Schriften sind, die nicht von einem Menschen stammen. Sie sind zwar von Menschen geschrieben, aber sie stammen nicht von einem Menschen. So, wenn wir uns also den Autor der Petrusbriefe betrachten, da wollen wir nicht den Petrus sehen. Der Petrus ist ein Mensch, so wie wir. Der ist denselben Fehlern und Schwachheiten unterworfen wie wir. Er wurde vom Heiligen Geist geleitet. Ja, er hat seine Worte benutzt. Und dennoch ist die Information dieser Briefe nicht von Petrus kommend. Sie sind von unserem Gott kommend, der durch den Heiligen Geist den Petrus dazu geführt hat, diesen Brief zu schreiben, wie auch den Rest der Heiligen Schrift. So, egal wo ich in der Heiligen Schrift lese, ich sage immer: Herr, sprich du zu mir. Deshalb, ob ich den Hosea aufschlage oder den Matthäus oder den Johannes oder den Römerbrief vom Apostel Paulus, für mich ist es immer dieselbe Stimme, die spricht, und das ist die des Heiligen Geistes. Es ist die Stimme Gottes, die zu mir spricht. Deshalb beuge ich mich nicht und folge einer Autorität eines Menschen. Ich folge der Autorität des Heiligen Geistes. Wir folgen unserem himmlischen Vater, nicht einem Menschen. Deshalb nehme ich diese Schrift als von Gott kommend. Ja, der Petrus in seiner Natur, wir werden uns auch ein bisschen mit ihm beschäftigen in dieser Betrachtung, ist ein Mensch. Aber diese Botschaft, die er an uns schickt, ist nicht seine Botschaft. Er ist nur der menschliche Vermittler der Botschaft unseres Gottes an uns. So kommen wir zu dem nächsten Punkt. An wen sind die Briefe geschrieben? Der erste und der zweite Petrusbrief adressieren sich an dieselben Menschen, an dieselbe Gruppe. Die den ersten Brief bekommen, bekommen auch den zweiten. Deshalb ist in dem ersten Brief die Adresse angegeben. Im zweiten Brief ist sie nicht mehr da, weil sie ja automatisch vorausgesetzt ist. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. An wen schreibt er die Briefe? Ich lese vielleicht noch weiter. Erwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. So, wer sind die Fremden, an die Petrus schreibt? Und wenn wir seine ganzen Briefe durchsehen, werden wir sehen, dass er nicht nur in seinem ersten Kapitel an die Fremden schreibt und an die Pilgrime, sondern auch ein bisschen später im Kapitel 1,17 sagt er, führt euren Wandel in Frucht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und dann in 1. Petrus 2,11, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, als Pilgrime. So, an wen sind die Briefe geschrieben? Und jetzt müssen wir verstehen den ganzen Zusammenhang. Wer sind die Fremden? Sind es die Ausländer in der Zerstreuung von Pontus, von Galatien, von Kappadokien? Wen meint er mit Fremdlingen? Und das in seinem ganzen Brief. Ich denke, das ist eine wichtige Frage. Und das Erste, was wir hier beantworten können, ist, es sind Fremde der Welt gegenüber. Es sind Bürger des Himmels, die egal wo auf dieser Welt leben. An sie richtet sich der Brief des Petrus. Er richtet sich an die Menschen, die zwar in dieser Welt sind, aber so wie Jesus sagte, nicht von dieser Welt sind. Das heißt, sie sind neugeborene Bürger des Himmels. Sie sind Fremdlinge in dieser Welt. So wie der Abraham ein Fremdling war in dieser Welt, ein Wanderer, der sich nicht traute, eine Stadt zu bauen, weil er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat. Es sind die Fremdlinge, die in dieser Welt etwas anders sind als die Welt selbst. So, der Petrus richtet sich an die gläubigen Menschen, an die, die in dieser Welt fremd sind der Welt. Es sind die Bürger des Himmels. Es sind Erben eines unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbes, das man hat im Himmel, nicht auf dieser Erde. Wir sind Fremdlinge und Gäste auf dieser Welt. Das ist die Idee, die Petrus hier mitgibt. Es sind die Menschen, die seit Henoch, wenn wir zurückgehen, der sich auch als Fremdling sah auf dieser Welt und dann zum Himmel genommen war, weil er hier nicht mehr hinpasste. Er passte jetzt zum Himmel, deshalb nahm ihn Gott weg von der Erde. Und so wird er auch alle wegnehmen, eines Tages, sehr bald, wenn er kommt. Aber er wird nur die wegnehmen, die Fremdlinge sind in dieser Welt, die sich hier nicht heimisch sehen, die sich auch nicht heimisch fühlen, deren Erwartung nicht ist, auf dieser Welt sich bequem zu machen, sondern die wissen bis ins Tiefste des Inneren, das ist nicht der Ort. Das ist auch nicht das Leben, das wir hier leben, sondern unser Erbe, das unvergängliche, unbefleckte, unverwelkliche Erbe ist im Himmel. Es erwartet uns. Wir sind im Glauben die Bürger einer anderen Welt. An die schreibt Petrus. Er schreibt an die, die neugeboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung. Wenn man diese Welt betrachtet, was sucht man in ihr? Wo, welches Ziel will man in dieser Welt erreichen? Wo kann man Hoffnungsschimmer sehen? Es ist das, dass wir geboren sind von oben, aus einer anderen Welt, für eine andere Welt. Zu einer lebendigen Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich nicht stützt auf das, was wir hier auf dieser Welt sehen, sondern eine Hoffnung, die darüber hinwegschaut. Weil wenn man diese Welt betrachtet, dann gibt es für diese Welt keine Hoffnung aufs Überleben. Diese Welt geht ohne Wenn und Aber, schnurstracks, mit hoher Geschwindigkeit zur Selbstzerstörung. Und sie hätte sich schon selbst zerstört, wenn nicht der Gott dieser Welt, wäre nicht der Schöpfer und würde die Zügel und das alles kontrollieren, bis das alle Menschen gehört haben von der Neugeburt, von der lebendigen Hoffnung einer anderen, einer neuen Welt. Die Fremdlinge, an die dieser Brief geschrieben ist, sind die Auserwählten Gottes. Und wir werden sehen, dass Gott immer Menschen berufen hat und auserwählt. Aber es gibt eine Gruppe, an die der Petrusbrief besonders geschrieben ist. Und das ist die Gruppe der letzten Menschen dieser Welt. Die zwei Petrusbriefe sind für die Menschen speziell geschrieben, die am Ende der Zeiten leben, die durch eine Erfahrung gehen müssen, die kaum andere Menschen in anderen Abschnitten dieser Welt durchgegangen sind. Es sind die Auserwählten Gottes, denen Petrus schreibt, zusammen mit Jakobus. Jakobus und Petrus schreiben prophetische Schriften, obwohl darin nicht viel prophezeit ist. Und dennoch sind sie voller Prophetie, sie sind voller Weissagung. Sie sind geschrieben für uns, für die, die heute zwar in dieser Welt leben, aber Auserwählte Gottes sind, zur Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn. Wenn man so will, bereitet Petrus die Menschen vor, die die letzte Botschaft an diese Welt bringen wollen. Der Petrus schreibt an den dritten Elia im Bilde gesprochen. Wir wissen, die Prophetie spricht von Bildern. Elia war ein Mann Gottes, der das Volk Gottes zur Buße brachte und er hat einen Weg vorbereitet, damit Gott wirken kann. Er hat gebetet, dass dreieinhalb Jahre es nicht geregnet hat und hat er gebetet, dann kam der Regen. Elia ist ein Bild für Johannes den Täufer. Jesus sagt, er ist Elia, der da kommen sollte. Als sie ihn gefragt haben, den Johannes, hat er gesagt, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Aber er war der Elia, gesandt, der vorbereitet hat den Weg, dass Jesus Christus angenommen wird oder auch abgelehnt. Aber er kam für die, die ihn angenommen haben. Die meisten Jünger Jesu waren zuerst die Jünger des Johannes. Er war derjenige, der den Weg vorbereitet hat, dass Jesus bekannt wurde, dort, wo er gewirkt hat. Und er hat verheißen einen dritten Elia am Ende, bevor Jesus kommt. Es braucht ein Volk, das den Weg frei macht, das bereit ist, wenn Jesus kommt. Und an die richtet sich der Brief. Insbesondere sind die Auserwählten Gottes zu jeder Zeit, aber wir werden sehen im Studium dieses Briefes, es sind die, die am Ende der Zeit den Weg vorbereiten müssen und vorbereiten werden für Jesu Ankunft. So schauen wir uns ein wenig das Werk der Gnade an, um zu schauen, was ist das Ziel dieses Briefes. Wir alle wissen, dass alle Menschen, die auf dieser Erde geboren werden, werden blind, gefangen und tot geboren. Sie sind eine Totgeburt, die keine Hoffnung haben, damit sie leben könnten. Sie sind blind, die nie etwas sehen können. Sie sind gefangen, die nie frei sein können. Es ist allein die Gnade Gottes, die den Menschen dazu bringt, dass er in dieser Welt neu geboren wird. Hier in dieser Welt schafft die Gnade das, was nichts anders möglich kann, nämlich dass Blinde, Gefangene und Tote sehend, frei und lebendig werden. Und ich habe sie hier dargestellt als die Leuchtenden, die neugeborene Menschen sind. Das ist das Werk der Gnade. Es ist das erste Werk der Gnade. Deshalb habe ich das speziell hier unterstrichen, dass wir verstehen, dass das Werk der Gnade nicht nur eins ist. Das erste Werk der Gnade ist die Neugeburt des Menschen. Und jetzt, da es so viel Durcheinander gibt in der christlichen Welt, was die Neugeburt ist, besonders in einem einzigen Satz gesagt, ist die Neugeburt der Start in ein neues Leben oder das Ziel eines neuen Lebens? Ist der Mensch, wenn er neu geboren ist, am Ziel angekommen oder startet er erst? Was ist die Neugeburt? Der Startschuss in ein neues Leben oder die Ankunft in einem neuen Leben? Und ich denke, wenn ich so betrachte, was um mich herum ist in der christlichen Welt, dann ist das ein großer Fehler dort. Man denkt, wenn jemand Jesus annimmt oder wenn jemand bekehrt wird, wenn jemand getauft wird, dann ist er am Ziel. Vielleicht wird es nicht so gesagt, vielleicht wird es nicht so ausgedrückt, aber dann denkt man, man ist angekommen. Nein. Ist man angekommen, wenn man die Ehe geschlossen hat? Hat man das Ziel erreicht? Oder ist die Ehe ein Startbeginn und nicht ein Ziel? Aber die Menschen sehen die Heirat als Ziel oder sie sehen eine Beziehung als Ziel, während es nur ein Mittel ist, um ans Ziel zu kommen. Ohne Neugeburt kann keiner starten. Aber ich hoffe und möchte es klar machen. Die Neugeburt ist Startpunkt, nicht Endpunkt. Die Neugeburt beginnt etwas und muss zu einem Ziel führen eines Tages. Aber lasst uns nicht in den Irrtum hinein verfallen, dass wenn ein Mensch neugeboren ist oder wenn er mit Gott beginnt, dass er dann auch das Ziel erreichen wird. Nein, nein. Jeder, der startet, sicherlich muss erstmal starten. Aber nicht jeder, der startet, kommt ans Ziel. Weil es gibt einen Weg zu gehen, vom Start bis zum Ziel. Und diesen Weg kennen die meisten Christen nicht. Diesen Weg vom Start zum Ziel ist für die meisten ein unbekanntes Ding, weil sie, und das ist des Teufels Verführung, Start und Ziel verwechseln. Die Heilige Schrift sagt ganz klar, von allen, die starten, Von zwei Drittel, die starten, kommt nur ein Drittel überhaupt an die Zielgerade. So, mehr als die Hälfte von allen, die starten, kommen nie an. Das ist die Statistik, die Jesus, das ist das, was Jesus voraussagt in seinem Gleichnis von dem Sämann, wo auf vier Böden gefallen wird. Drei werden neu geboren, aber nur aus einem Boden kommt die Frucht, weil die anderen drei, zwei Böden, hier wird nie neu geboren, aber auf den anderen zwei Boden wird man neu geboren, man hat keine Wurzel. Man startet gut, man wächst, aber man bringt nie Frucht. Man kommt nie ans Ziel im zweiten und im dritten Boden. Nur im vierten Boden kommt man ans Ziel. Das heißt, zwei Drittel fallen weg, wenn man es so nehmen möchte, von allen, die neu geboren werden. So, lasst uns deshalb verstehen, warum Petrus schreibt. Er schreibt an diese. Warum? Weil die müssen ein Ziel erreichen. Er schreibt nicht an die Welt. Der Petrus ist kein Schreiber, so wie auch der Jakobus, der ist kein Evangelist. Er geht nicht, um ein Evangelium zu verkündigen, an die Welt da draußen. Das ist Petrus nicht. Petrus schreibt an die, die gestartet sind, damit sie auch ankommen und vom Weg nicht abirren. Das ist der Zweck der Petrusbrief. Was muss die Gnade in einem Neugeborenen tun? Das wusste Petrus. Hier haben wir die neugeborenen Menschen in dieser Welt. Aber sind sie am Ziel? Natürlich nicht. Sie sind erst gestartet. So, wohin muss das Ziel führen? Das Herz muss verändert werden. Sie sind hier, haben sie das Licht bekommen, aber ihr Herz ist noch nicht ein liebevolles Herz. Erst hier, wo es ganz rot ist, dort ist man am Ziel angekommen, in der Veränderung des Herzens. Es muss ein Charakter entwickelt werden, der dem Charakter Jesu gleich sein soll. Ein Neugeborener hat den Charakter Christi noch nicht. Dieser muss erzogen durch täglichen Kampf, durch tägliche Anstrengung entwickelt werden. Das ist der Christenheit heute verloren gegangen. Weil man denkt, die Neugeburt ist Ziel. Und das wird vielen das Genick brechen, dass sie gar nie ankommen. Ja, jeder darf heute in seinem Irrtum bleiben. Jeder darf gehen den Weg, den er denkt, richtig ist. Aber es wird keiner ans Ziel kommen, sagt Petrus und sagt die Schrift, der nur gestartet ist. Sondern es ist ein Weg, eine Herzensveränderung, eine Charakterveränderung muss stattfinden. Die kann nicht, zack, geschehen. Diese Charakterveränderung ist ein täglicher Kampf, bis das Ziel erreicht wird. Und der Mensch in der Welt lebt für sich. Und wenn ein neugeborener Christ anfängt zu gehen, hat er nicht einmal verstanden, dass er nicht für sich da ist. Er ist für einen Dienst gemacht. Und jetzt muss er durch die Gnade Gottes, durch das Wirken des Geistes Gottes an ihm ständig wachsen, bis er zum Dienst befähigt ist. Von der Neugeburt zur Heiligkeit und zur Verkommenheit. Das ist der Weg und den beschreibt der Petrus. Das ist sein Inhalt. Das ist der Inhalt seiner Briefe. Das ist alles, was er versucht klarzumachen. Er schreibt an die Neugeborenen. Er schreibt an die, die einmal begonnen haben mit Gott. Und er schreibt ihnen, sie müssen ans Ziel kommen. Und das Ziel ist, das Licht der Welt zu sein. Eines Tages müssen die Auserwählten scheinen in dieser Welt ohne einen Flecken und Runzel und Makel zu haben. Der Petrus schreibt davon. Ein Christ, wenn er neu geboren ist, ist noch nicht das Licht der Welt. Bei weitem noch nicht. Er hat einen langen Weg zu gehen, bis er in dieser Heiligkeit, in diesem liebevollen Charakter und Wesen Gottes ist, dass er das Licht der Welt sein kann. Das Ziel ist bereit sein für den Tag der Wiederkunft Jesu. Das Ziel der Gnade ist, ein Volk vorzubereiten, das nicht stirbt hier während der Entwicklung, sondern dass ein Volk zum Ziel kommt. Und das wird in unserer Zeit sein. Alle die, die diese Botschaft für sich ernst nehmen, für sich persönlich nehmen und sagen, ich sehe mich angesprochen in diesem Brief, es geht um mich. Alle diese werden durch Gottes Gnade, durch täglichen ausdauernden Kampf und Anstrengung ein verändertes Herz, einen Charakter haben wie Christus, die Diener sein können, so wie Jesus. Und dann kann sie Gott als Licht der Welt hinstellen, weil sie sind bereit für die Ankunft Jesu. Und dann wird Jesus kommen. Und das in unserer Zeit. So, weshalb wurden die Petrusbriefe geschrieben? Ich versuche es immer durch ein Bild zu malen. Das beste Bild, was ich gefunden habe. Es entspricht nicht unbedingt dem, was ich hätte gern gehabt, aber ich glaube, etwas kommt deutlich hervor in diesem Bild. Es ist ein vorgegebener Weg. Wer hat diesen Weg gebahnt durch die Finsternis, durch die Dunkelheit des Dschungels dieser Welt? Wer hat diesen Weg gebahnt? Oh, ein einziger. Es ist unser Herr und Heiland. Er hat diesen Weg gemacht. Er ist dieser Weg. Und jetzt sind wir dabei, diesen Weg zu gehen. Diesen Weg, der von der Neugeburt beginnt, er muss enden eines Tages in der Herrlichkeit des Himmels. Er muss enden mit einem Charakter, so wie Jesu Weg geendet hat. Er muss enden in der glorreichen Hinnahme, Aufentrückung Jesu gen Himmel. So müssen auch wir und unser Weg enden. Aber er geht durch Gethsemane. Er geht durch das Kreuz. Er geht durch den Tod. Er geht durch die Auferstehung. Und dann sind wir am Ziel. Der Petrus hat diese Petrusbriefe geschrieben, damit dieser Weg uns bewusst wird. Kannte er ihn? Kannte Petrus den Weg oder nicht? Als Petrus vom Heiland auserwählt wurde, sein Jünger zu sein, ganz am Anfang, Petrus war ja ein Jünger des Johannes. Und wo Petrus ihm nachgefolgt ist und Jesus ihn angenommen hat, dann war Petrus am Ende, als er Jünger Jesu wurde, hatte er das Ziel erreicht oder war er erst auf den Weg gekommen? War der Petrus fertig, als er mit Jesu begann? Sicherlich nicht. Aber er war neu geboren. Der Petrus hatte die Neugeburt erlebt. Er war bekehrt. Und er hat sich etliche Male wieder bekehrt, wie wir gesehen haben. Weil das ist die Buße und die Bekehrung. Auf diesem Weg muss man sich ständig bekehren. Buße tun, weil man erkennt, man ist noch nicht am Ziel. Hatte der Petrus ein reines Herz? als er den Weg mit Jesu ging? Wir kennen die ganzen Geschichten und wir haben sie in der Lektion beschrieben. Der Petrus hatte ein nicht sehr vertrauenswürdiges, gläubiges Herz. Er verließ sich lieber auf sich und auf die Umstände. Und als ihn Jesus bat und sagte, Petrus, als Jesus auf dem Wasser ging und sie sich alle erschraken und Jesus sagte, ich bin's, erschreckt euch nicht. Und Petrus sagt, wenn du's bist, dann lass mich auch gehen auf dem Wasser. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus läuft auf dem Wasser, bis dass eine Welle seinen Blick auf den Heiland wegnimmt. Und wenn der Blick auf den Heiland weggenommen ist, der reelle Blick, was muss eintreten im Herzen des Petrus? Ist der Heiland trotzdem da, ob er ihn sieht oder nicht? Absolut. Die Welle nimmt mir nur die Sicht weg, aber der Heiland ist doch genau dort, wo er auch davor war. Ist auch nicht verschwunden, wenn meine Sicht ihn nicht mehr sieht. Aber hier tritt der Glaube in Aktion. Er sieht die Welle, aber der Glaube sieht auch Jesus hinter der Welle. Auch wenn vor dem leiblichen Auge Jesus nicht gesehen wird. Aber der Petrus, der nur aufs Leibliche aus ist, der nicht sieht, dass in seinem Herzen tiefe Nöte sind, die müssen verändern, tiefes Misstrauen zu seinem Heiland, zu seinem Erlöser. Dieses tiefe Misstrauen war sich Petrus nicht bewusst. Deshalb musste ihn der Heiland durch diese Erfahrung führen. Und der Petrus sinkt, weil sein Glaube versagt. War das die Kraft Jesu, die versagte? Nein, die versagt nie. Es war nur der Glaube, der nicht über die Welle sah. Aber was ist der Glaube dann? Menschen wollen fühlen, sie wollen Jesus sehen, sie wollen übernatürliche Dinge erleben. Das ist alles kein Beweis. Der Glaube sieht Jesus, auch wenn es total finster ist. Der Glaube sieht hindurch durch die Finsternis und er sieht den Heiland in der Nähe stehen. Und dann sinkt man nicht ein in die Wellen, weil man sieht den Heiland. Trotzdem, trotz der Welle. Aber die geistigen Augen des Petrus waren noch nicht ausgebildet. Er war ja nur ein neugeborenes Baby, wenn man so will. Er war am Anfang seines Wandels. Und so gab ihm Jesus diese Lektion. Hat der Petrus sie verstanden? Aus der Geschichte sehen wir, dass er sie viel später erst verstanden hat. Aber Gott lässt nichts in unser Leben kommen, was uns nicht irgendwann mal hilft. Auch dann, wenn wir auf diesem Weg versagen. Auch dann, wenn wir auf diesem Weg versagen, hilft er uns. Der Petrus versagt oben in dem Kämmerlein, dort, wo das Abendmahl gemacht war, wo sie es zusammen mit Jesus gehalten haben. Dort versagt Petrus, weil er sagt, Herr, du hast nicht recht. Ich habe in meinem Herzen dich von Herzen lieb. Du hast nicht recht. Ich gebe mein Leben für dich. Und Jesus sagt, Petrus, du gibst dein Leben nicht für mich. Du hast dein Leben mehr lieb wie meins. Du bist in Gefahr. Du wirst mich verleugnen, weil du dich mehr lieb hast wie mich. Und der Petrus sagt, nein, nein, Herr, wie? Wie soll ich das tun? Nie würde mir das so geschehen. Ich bin jetzt 3,5 Jahre mit dir gegangen. Mir kann das nicht passieren, dass ich dich verleugne, dass ich nicht sage und mit dir bis zum Tod gehe. Der Petrus kannte sich nicht. Er war noch nicht am Ziel. Aber sein Fall und sein Verrat hat ihn dem Ziel näher gebracht. Weil Jesus hat für ihn gebetet Und Petrus sah in den Augen von Jesus, nachdem er ihn verleugnet hatte, die Aufforderung: Ich lass dich nicht. Steh auf, tue Buße und gehe. Und dort am Jordan, nicht am Jordan, am See Genezareth, wo Petrus und Jesus sich nach der Auferstehung treffen, fragt er ihn: Petrus, liebst du mich mehr wie die anderen? Und der Petrus hat eine Lektion gelernt. Er verlässt sich jetzt nicht mehr so sehr auf sich und sagt: Herr, du weißt es, ich wage mich nicht zu sagen, weil ich kann mich auf mein Herz nicht verlassen. Es mag sagen, ja, aber dann letztendlich komme ich in eine Situation und ich verleugne dich. Der Petrus hatte vom Selbstvertrauen etwas gelernt, sich nicht mehr auf sich zu verlassen, sondern sagte: Herr, du weißt es. Das Kreuz hat viel bewirkt in dem Herzen der Jünger. Petrus ist diesen Weg, den er beschreibt, gegangen. Er kennt ihn. Er weiß, war er am Ende, als der Heilige Geist ausgegossen war, war Petrus fertig? War er geheiligt? Bis zu einem gewissen Grade war er im Glauben gewachsen. Aber er sah die Heiden immer noch als unreine Tiere an. Er hatte das Ansehen der Person. Er guckte auf die Herkunft, ob der kommt von dort oder von dort. Welcher Stamm ist er? Welche Nation? Welche Farbe ist er? Der Petrus war noch nicht fertig. Gott musste ihm 3 Visionen geben. Er musste 3-mal sehen, dass er in seinem Herzen Dinge drin hat, die nicht in Ordnung sind. Der Petrus war noch nicht am Ziel seines Weges. Der Petrus war in der Ausbildung, auch nachdem sie so mächtig durch den Heiligen Geist wirkten. Sie waren noch nicht vollkommen. Sie waren noch nicht völlig heilig. Der Petrus war unterwegs. Und dort, als er Paulus traf nach Jahren, sündigt Petrus, indem er wiederum sein altes Wesen zeigt, das auf das Ansehen der Person guckt, das nicht sich die Blöße geben will vor den Juden. Und der Paulus muss ihn öffentlich ermahnen. Gott sei Dank, dass er das tut, weil es geschah in der Öffentlichkeit. Und Paulus griff ein, geführt vom Heiligen Geist, und sagte: Petrus, das muss sich ändern in deinem Leben. Das ist nicht das, was dich ans Ziel bringen wird, Petrus. Der Petrus kennt diesen Weg. Und der Petrus weiß, dass dieser Weg ein Kampf und ein Marsch ist. Dieser Weg ist kein Spaziergang. Dieser Weg ist nicht ein Abwärtsgang, sondern ein Aufwärtsgang. Auf diesem Weg gibt es Anfechtung und Leiden, deren Sinn er erklärt. Auf diesem Weg gibt es zwischenmenschliche Verhältnisse, die man verbessern, die man ändern muss, die Ehe, die Gemeinde, die Gesellschaft. Auf diesem Weg gibt es Gefahren aufzuzeigen, vom Abfall, von den falschen Propheten, von der Verführung. Auf diesem Weg muss man ermutigt werden, ihn bis zum Ende zu gehen. Wo befand sich Petrus, als er diese Briefe schrieb? Am Anfang oder am Ende des Weges? Das Schöne ist, diese Briefe hat uns Petrus geschrieben, als er nahe dem Ende des Weges war. Und weil er wusste, er hat das Ziel erreicht. Weil er wusste, so wie Paulus, als er kurz vor der Hinrichtung stand und sagen konnte: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben behalten, ich bin am Ende dieses irdischen Weges angekommen. Ich habe das Ziel erreicht, Mir liegt von nun an bereitet die Krone des Lebens. Der Petrus hatte das Ziel erreicht, so wie ihm der Heiland es vorausgesagt hatte. Er wusste, dass er bald stirbt. Er wusste, dass er sein Leben geben wird als Märtyrer für seinen Heiland. Er würde sein Leben genauso beenden, wie der Heiland sein Leben am Kreuz. Aber sicherlich ist dort nicht das Ende des Weges, sondern in der Auferstehung und in der Himmelfahrt, dort. Aber bis die Gnade tut ihr Werk, bis zum Tod eines Menschen. Danach ist es geschehen. Die Gnade muss ihr Werk tun, bis wir anlangen zum Tod. Nach dem Tod gibt es keine Veränderung mehr in unserem Leben. Da ruhen wir bis zum Tage des Gerichts. Bis zum Tage der Auferstehung. Deshalb, der Petrus befindet sich am Ende des Weges. Und er schreibt diesen Weg, damit er uns alle ermutigt, dass wir eines Tages das herrliche Erbe der Sieger in Empfang nehmen. Ja, das ist für die meisten, die leben und diesen Weg gehen, nach ihrem Tod. Aber die aus der letzten Generation werden nur verwandelt. Sie müssen nicht mehr physisch sterben. Sie müssen durch kein Grab gehen. Die 144.000 werden nie sterben, so wie Henoch und Elia nie gestorben ist, sondern aus diesem irdischen Leben verwandelt werden in das Ebenbild des Leibes Christi. Der Henoch hat es erfahren, als er zum Himmel ging. Der Elia hat es erfahren, als er zum Himmel ging. Mose hat es erfahren, als er zum Himmel ging. Aber er ging durch die Pforte des Grabes. Aber die Letzten werden die Pforte des Grabes nicht sehen. Sie werden da nicht durchgehen müssen. Und ich möchte auch zu einem derer gehören, die zwar durch die Zeit der Trübsal gehen, was wahrscheinlich viel schlimmer ist, und sicherlich viel schlimmer ist, wie durch die Pforte des Grabes zu gehen. Aber der Sieg ist umso herrlicher. Das herrliche Erbe der Sieger, das ist das, weshalb der Petrus uns den Brief schreibt. Er möchte uns zeigen, es gibt etwas zu haben am Ende des Weges. Etwas zu erreichen am Ende des Weges. So, Petrus ist geschrieben an die auf dem Weg sind. Und wir werden uns die Stufen, wir werden sehen, was man alles auf diesem Weg braucht, wenn wir seine Briefe anschauen. Dass auch wir, ich und du, vorbereitet sind, so wie er. Er war fertig. Er war am Ende angelangt. Der Petrus hatte den Glauben behalten. Und er wusste, er wird bald mit dem Heiland am Kreuz enden. Wir wissen es noch nicht. Wir sind mittendrin, so manche von uns. Aber lasst uns diesen Weg betrachten. Und lasst uns nicht verführen zu denken, wenn jemand getauft ist oder wenn jemand bekehrt ist, dann ist er am Ziel angelangt. Nein, das ist erst die Startlinie. Das Ziel ist diesen Weg, denn Jesus gegangen ist, auf ihm, mit ihm zu Ende zu gehen. Und den Weg wollen wir gehen, durch Gottes Gnade. Und eines Tages als herrliche Sieger, zusammen mit dem Heiland, zusammen mit allen Erlösten zu allen Zeiten, stehen vor dem Throne Gottes. Das ist unser Ziel. Das ist das Ziel der Petrusbriefe. Und möge es sie uns alle ansprechen, dass wir keiner von uns das Ziel verfehlen. Amen.